Stell dir vor, du liest eine historische Biografie über einen faszinierenden Philosophen oder Lehrer. Und die erste Hälfte liest sich wie ein ganz klassisches Abenteuer. Also Reisen, Reden, ständig neue Begegnungen. Aber plötzlich, so im letzten Viertel des Buches, ändert sich der Tonfall radikal.
Ja, komplett.
Es ist dann keine Lebensgeschichte mehr, sondern es verwandelt sich quasi vor deinen Augen in ein akribisch ausgearbeitetes juristisches Verteidigungshandbuch gegen den Vorwurf des Hochverrats. Du würdest dir doch sofort denken, Moment mal, hier geht es nicht nur darum, Erinnerungen festzuhalten. Hier geht es um nacktes Krisenmanagement.
Absolut. Und genau diese Erkenntnis verändert ja die Art und Weise, wie man jede einzelne Seite davor liest. Man beginnt unweigerlich nach dieser, nach der versteckten Agenda zu suchen.
Richtig.
Man fragt sich nicht mehr nur, was passiert ist, sondern warum der Autor es genauso framed, weißt du?
Ja, exakt. Und damit willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir nehmen uns heute das Transkript einer wirklich faszinierenden Vorlesung des renommierten Gelehrten Dr. Craig Keener vor.
Ein fantastischer Text.
Oh ja. Es geht um eines der einflussreichsten antiken Dokumente überhaupt, nämlich die Apostelgeschichte. Im Englischen kennt man das als Book of Acts. Aber lass uns direkt mal eines klarstellen. Für dich als Zuhörer, wir betrachten diesen Text heute nicht durch so eine theologische Brille.
Nein, überhaupt nicht.
Wir lesen das heute wie forensische Historiker. Wir haben hier ein 2000 Jahre altes Dokument vorliegen und wir wollen im Grunde drei Dinge wissen. Wer hat das wirklich geschrieben? Wann wurde es verfasst? Und welches massive politische Motiv trieb den Autor an?
Genau. Und um das historische Spielfeld mal ganz kurz abzustecken, die Apostelgeschichte ist strukturell betrachtet quasi Teil 2 eines größeren Werkes.
Der zweite Band sozusagen.
Richtig. Der erste Teil ist das Lukas-Evangelium. Das dokumentiert ja, was der historische Jesus tat. Und die Apostelgeschichte knüpft dann nahtlos an und zeigt, wie sich diese Bewegung nach seinem Tod im gesamten Römischen Reich ausbreitete.
Mhm.
Für uns heute ist dieses Buch der absolute Dreh- und Angelpunkt. Also ohne diesen Text würden die unzähligen Briefe von Paulus etwa nach Rom oder Thessaloniki völlig im historischen, luftleeren Raum hängen.
Wir hätten quasi keine Ahnung, wer diese Leute sind?
Genau. Wir wüssten überhaupt nicht, in welchem Kontext diese frühen Gemeinden überhaupt entstanden sind.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um den Architekten hinter diesem Text zu enttarnen, müssen wir uns ein grammatikalisches Mysterium ansehen, das Dr. Keener in den Quellen extrem hervorhebt. Das ist das Rätsel der sogenannten Wir-Passagen.
Oh ja, das ist faszinierend.
Stell dir das mal wie bei einer professionellen TV-Dokumentation vor. Die ganze Zeit spricht da ein allwissender Erzähler aus dem Off über das Leben von Paulus. Und plötzlich, also wirklich mitten im Satz, dreht der Kameramann die Linse auf sich selbst und sagt, und dann segelten wir nach Philippi.
Ja, dieser abrupte Perspektivwechsel ist unglaublich. Das passiert in der Apostelgeschichte ab Kapitel 16.
Genau. Was hat es damit auf sich?
Das wirklich Verblüffende daran ist diese scheinbare Beliebigkeit. Diese Wir-Passagen tauchen ganz plötzlich auf, als die Reisegruppe um Paulus in eine Hafenstadt namens Troas kommt.
Okay.
Und sie enden dann auch genauso abrupt wieder, als sie Philippi erreichen. Und dann, das ist das Verrückte, Jahre später, im Text, als Paulus wieder durch Philippi reist, taucht das Wir wieder auf und bleibt bei den restlichen Seereisen bestehen.
Warte mal, er drängt sich aber nicht in den Vordergrund, oder?
Nein, gar nicht. Der Autor behauptet nie irgendwie, ich habe hier jetzt die Führung übernommen oder so. Er schließt sich nur grammatikalisch in die Gruppe ein, wenn er physisch bei den Reisen anwesend war.
Da muss ich jetzt aber mal aus der Perspektive eines Skeptikers einhaken.
Gerne.
Also, wenn ich heute einen historischen Roman schreibe, dann nutze ich doch auch eine Ich- oder Wir-Perspektive, um den Leser näher an das Geschehen heranzuholen.
Mhm.
Das ist doch ein ganz klassischer literarischer Trick, um so eine Art Immersion zu erzeugen. Warum sollte das hier in der Apostelgeschichte kein fiktives Wir sein, um die Geschichte einfach packender zu machen?
Das ist eine super Frage. Und genau diesen Gedanken hatten in der Vergangenheit auch einige Forscher. Aber Keener bringt hier die Arbeit des berühmten Harvard-Altphilologen Sir Arthur Darby Nock ins Spiel.
Nock, richtig. Was hat der herausgefunden?
Nock hat etwas Unglaubliches getan. Er hat praktisch die gesamte antike griechische und römische Geschichtsschreibung systematisch durchforstet.
Wow. Alles.
Fast alles, ja. Und sein Ergebnis war eindeutig. Er fand in der ernsthaften, nicht fiktionalen antiken Geschichtsschreibung fast kein einziges Beispiel für ein rein fiktives Wir.
Echt jetzt, kein einziges.
Schrieb, dann war das ein knallharter Anspruch auf Autorschaft und persönliche Anwesenheit. Es war quasi das antike Gütesiegel für Augenzeugenschaft.
Das leuchtet natürlich ein. Aber, und hier kommt wieder mein innerer Skeptiker, was, wenn der Text schlichtweg eine komplette Fälschung ist?
Wie meinst du das genau?
Naja, jemand, der Jahre später schreibt und absichtlich so tut, als wäre er dabei gewesen, um sich irgendwie Autorität zu erschleichen, weißt du?
Ah, ich verstehe. Das ist die nächste logische Frage. Aber schau dir mal an, wo dieses Wir überhaupt eingesetzt wird. Wenn du ein Fälscher bist und deine Glaubwürdigkeit künstlich aufblasen willst, naja, dann würdest du dich doch in die wirklich epischen, weltverändernden Momente der Geschichte hineinschreiben.
Ja, logisch. Ich würde sagen, ich war beim Pfingstwunder in Jerusalem dabei.
Genau. Oder ich stand am leeren Grab. Aber das macht unser Autor nicht. Sein Wir beginnt völlig unspektakulär auf einer staubigen Schiffsreise von Troas nach Neapolis.
Stimmt, das ist irgendwie banal.
Welcher Fälscher würde sich ausgerechnet für so obskure, logistisch unbedeutende Reiserouten entscheiden? Das macht psychologisch für eine Fälschung absolut keinen Sinn.
Okay, Punkt für dich. Aber was ist mit der Idee, dass der Autor einfach das fremde Reisetagebuch von jemand anderem abgeschrieben hat? Und dann hat er einfach vergessen, die Pronomen anzugleichen. So ein schlampiger Copy-Paste-Fehler in der Antike.
Auch das können wir ausschließen, wenn wir uns mal ansehen, wie dieser Autor eigentlich gearbeitet hat.
Okay. Wie war sein Stil?
Wir wissen aus der Textanalyse, dass dieser Autor das Markus-Evangelium als eine seiner Hauptquellen für sein erstes Buch genutzt hat.
Mhm.
Und er hat das Griechisch von Markus nicht einfach stumpf kopiert, er hat es massiv geglättet und grammatikalisch verbessert. Er war ein brillanter, hochkonzentrierter Redakteur.
Das heißt, er macht keine schlampigen Fehler.
Richtig. Dass so jemand aus purem Versehen seitenlang ein fremdes Wir in seinem Text stehen lässt, ist praktisch ausgeschlossen. Es muss sein eigenes Reisetagebuch gewesen sein, das er hier integriert hat.
Wahnsinn. Das heißt also, wir suchen nach einem echten physischen Reisebegleiter von Paulus. Wenn wir das jetzt wie so einen Kriminalfall betrachten, haben wir eigentlich eine ziemlich gute Ausgangslage, oder?
Ja, haben wir.
Wir haben nämlich eine Passagierliste. Paulus hat während seiner späteren Gefangenschaft in Rom Briefe geschrieben. Und in diesen Briefen listet er namentlich auf, wer gerade bei ihm in der Zelle sitzt.
Genau, ein klassisches Ausschlussverfahren. Wir müssen also nur diese Namen mit der Apostelgeschichte abgleichen. Gehen wir die Verdächtigen auf Paulus' Liste doch mal durch. Zuerst haben wir Aristarchus.
Könnte der unser anonymer Autor sein?
Nein, denn in Kapitel 27 der Apostelgeschichte schreibt der Autor wörtlich, wir stachen in See und Aristarchus war bei uns. Er trennt sich sprachlich ganz klar von ihm.
Gut, Aristarchus streichen wir von der Liste. Was ist mit Epaphras oder Demas? Die waren laut den Briefen ja auch bei Paulus in Rom.
Epaphras fällt weg, weil das Buch absolut kein Interesse an seiner Heimatregion, dem Lykustal, zeigt. Ein Autor, besonders in der Antike, schreibt in der Regel detailliert über die Orte, die er aus eigener Erfahrung kennt und mit denen er verwurzelt ist.
Und die Region fehlt hier.
Fast völlig. Und Demas. Die antike Tradition berichtet übereinstimmend, dass Demas Paulus später im Stich gelassen hat. Das passt überhaupt nicht zu dem zutiefst loyalen, bewundernden Tonfall, den die Apostelgeschichte Paulus gegenüber anschlägt.
Okay, dann bringe ich jetzt mal einen der engsten Vertrauten von Paulus ins Spiel, Titus. Wenn jemand die Insider-Story kannte, dann er.
Titus ist ein wirklich faszinierender Fall. Er war extrem wichtig für Paulus, aber interessanterweise wird sein Name in der gesamten Apostelgeschichte kein einziges Mal erwähnt.
Ah, man könnte also denken, er versteckt sich hinter dem Wir.
Genau. Das Problem ist nur, Titus taucht auf unserer Passagierliste in Rom gar nicht auf. Er war zu dem Zeitpunkt der römischen Gefangenschaft einfach nicht bei Paulus.
Wir streichen also auch Titus. Wenn wir all diese Namen eliminieren, bleibt auf der Liste der Begleiter in Rom nur noch ein einziger Name übrig, der interessanterweise in der gesamten Apostelgeschichte nie namentlich genannt wird.
Lukas.
Es ist Lukas. Unglaublich.
Und das wird eindrucksvoll von der außerbiblischen Geschichte untermauert. Weißt du, wenn wir uns die Schriften der frühen Kirchenväter ansehen, Leute wie Irenäus, Clemens von Alexandria oder Tertullian, die benennen alle völlig unabhängig voneinander Lukas als Autor.
Mhm.
Aber noch gewichtiger ist der sogenannte P75-Papyrus.
Erklär doch mal kurz, was das ist und warum das hier so entscheidend ist.
Sehr gerne. Der P75 ist ein physisches Papyrusfragment, das in Ägypten gefunden wurde und aufs späte 2. Jahrhundert datiert wird. Also extrem früh.
Okay.
Es enthält Teile des Lukas-Evangeliums und trägt ganz klar die Überschrift Evangelium nach Lukas. Es beweist also, dass diese Zuschreibung keine späte Erfindung des Mittelalters war. Und denk mal logisch darüber nach, warum sollte die frühe Kirche sich ausgerechnet Lukas als Autor ausdenken?
Naja, wahrscheinlich, weil er halt eigentlich ein kompletter Niemand war, oder?
Genau, Lukas war kein Apostel, er war kein Augenzeuge des historischen Jesus. In einer Zeit, in der die frühe Kirche unter massivstem Druck stand, ihre Autorität zu beweisen, hätte man den Text Petrus oder Johannes zugeschrieben.
Wenn man fälscht, dann richtig.
Richtig. Dass diese frühe, verstreute Bewegung sich so einstimmig auf einen unbekannten Begleiter einigt, ist paradoxerweise einer der stärksten Beweise dafür, dass es einfach die historische Wahrheit war.
Gut, wir haben unseren Autor Lukas. Aus einem kleinen Nebensatz im Kolosserbrief wissen wir, dass dieser Lukas von Beruf Arzt war.
Ja.
Aber jetzt mal ehrlich, ich habe früher oft gehört, dass man das angeblich daran erkennt, dass die Apostelgeschichte voll von hochkomplexem medizinischem Flachjargon ist. So nach dem Motto, er beschreibt Heilungen mit dem Vokabular eines Chefarztes. Stimmt das überhaupt?
Das ist ein exzellenter Punkt, denn hier hat sich die Wissenschaft stark korrigiert. Im 19. Jahrhundert gab es Forscher wie William Hobart, die genau das behaupteten.
Ah, okay.
Die durchsuchten den Text nach vermeintlich klinischen Begriffen und sahen darin den ultimativen Beweis. Aber ein späterer Wissenschaftler namens Henry Cadbury hat diese Theorie dann systematisch demontiert.
Wie hat er das gemacht?
Er hat bewiesen, dass fast all diese sogenannten medizinischen Fachbegriffe auch in völlig alltäglicher, nicht medizinischer Literatur der Antike vorkamen.
Ach was.
Ja, Philosophen, Historiker und Dichter nutzten exakt dieselben Wörter. Man musste absolut kein Medizinstudium absolviert haben, um dieses Vokabular zu verwenden.
Also war das gar kein Arztslang?
Genau. Cadbury zeigte, die Sprache beweist nicht zwingend, dass er Arzt war. Aber, und das ist wichtig, sie passt perfekt zu einem hochgebildeten Mann, der zufällig Arzt war.
Man muss ja auch dazu sagen, dass der antike Arztberuf völlig anders funktionierte als heute. Die Quellen von Cana erwähnen das so wunderbar beiläufig. Es gab damals keine staatlichen Aufnahmeprüfungen, keine Lizenzen. Jeder konnte sich im Grunde Arzt nennen.
Eine völlig andere Welt.
Es gab sogar eine medizinische Strömung, die sich die methodistische Schule nannte. Was natürlich absolut gar nichts mit der heutigen christlichen Konfession zu tun hat. Das war eine wilde Zeit.
Das kann man so sagen.
Heilmittel bestanden oft aus echter empirischer Beobachtung, aber gemischt mit völligem Aberglauben. Da gab es ernsthafte ärztliche Empfehlungen, die Augäpfel eines Nashorns zu zermahlen, um Krankheiten zu heilen.
Ja, ich meine Nashorn-Augäpfel. Ernsthaft?
Eine völlig fremde Welt.
Aber es gibt einen massiven soziologischen Aspekt des antiken Arztberufes, der uns enorm hilft, das Buch zu verstehen. Welcher ist das?
Ärzte, selbst wenn einige von ihnen hochqualifizierte Sklaven in römischen Haushalten waren, gehörten zu den gebildetsten Schichten. Und noch wichtiger, die Medizin war eines der ganz wenigen Berufsfelder in der Antike, in denen Männer und Frauen professionell zusammenarbeiteten. Es gab weibliche Ärzte. Wow, das wusste ich gar nicht. Und das schlägt sich direkt im Text nieder, oder?
Ganz genau.
Wenn man die Quellen liest, fällt ja extrem auf, dass Lukas im Vergleich zu anderen antiken Autoren auffällig viel Raum und Respekt für Frauen in seiner Erzählung einräumt. Er erwähnt Unternehmerinnen wie Lydia, weibliche Propheten, Frauen, die Gemeinden leiteten.
Ja, das ist sehr untypisch für die Zeit.
Wenn er also aus einem Berufsfeld kam, in dem fähige Frauen völlig normal waren, erklärt das diese bemerkenswerte Inklusivität.
Absolut. Sein Hintergrund prägt seine Linse auf die Welt. Und seine umfassende Bildung erklärt auch die Sprache des Buches. Er schreibt in einem wirklich exzellenten Koine-Griechisch.
Das müssen wir vielleicht kurz einordnen. Koine-Griechisch war damals so etwas wie das Englisch von heute. Richtig? Die universelle Sprache des Mittelmeerraums.
Richtig. Aber es gab da große Abstufungen. Es gab das einfache Straßengriechisch, der Händler, und es gab das literarische, rhetorisch geschulte Koine-Griechisch der Elite.
Und wo steht Lukas da?
Lukas schreibt auf einem sehr hohen Niveau. Er war kein einfacher Fischer aus Galiläa. Er war ein Intellektueller, der genau wusste, wie man das gebildete römische Publikum anspricht.
Dass wir wissen, wer den Stift hielt, ist wirklich faszinierend. Aber das erklärt noch nicht diesen massiven Fokus auf Gerichtsverfahren und Verteidigungsreden, den ich ganz am Anfang erwähnt habe.
Nein, das stimmt.
Um die Dringlichkeit dieses Textes zu verstehen, müssen wir herausfinden, wann genau der Stift das Papyrus berührte. Die Datierung ist hier ja der Schlüssel zu allem.
In der Forschung gibt es dazu im Wesentlichen zwei Lager. Einige wenige Gelehrte setzen das Buch in die frühen 60er Jahre, schlicht weil Paulus am Ende der Erzählung noch lebt und in Rom auf seinen Prozess wartet.
Okay, und das andere Lager?
Dr. Kina und die überwältigende Mehrheit der modernen Historiker verorten das Buch in den 70er oder 80er Jahren des ersten Jahrhunderts.
Und was ist der historische Anker, der sie zu diesem Schluss bringt? Warum ausgerechnet die 70er?
Dieser Anker ist das traumatischste Ereignis der jüdischen Antike, das Jahr 70 nach Christus. In diesem Jahr belagerten die Römer Jerusalem und brannten die Stadt und den Tempel komplett nieder.
Ein massiver Einschnitt.
Wenn wir uns ansehen, wie das Markus-Evangelium, das ja früher geschrieben wurde, über dieses Ereignis spricht, finden wir dort eine sehr vage apokalyptische Prophezeiung von Jesus. Markus schreibt, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird.
Das klingt eher nach einem Erdbeben oder so einem generellen Untergang.
Exakt. Aber Lukas wird da viel spezifischer.
Wie beschreibt er das?
Wenn wir uns Lukas Kapitel 21 ansehen, verschwindet diese vage Sprache. Plötzlich beschreibt er präzise militärische Manöver. Er schreibt davon, dass Jerusalem von Heeren umzingelt wird, dass Belagerungswälle aufgeworfen werden und dass die Bevölkerung durch das Schwert fallen und als Sklaven unter alle Nationen weggeführt wird.
Wow, das ist detailliert.
Das ist keine abstrakte Prophezeiung mehr. Lukas beschreibt in erschreckendem Detail exakt die Taktik, die die römischen Legionen unter Titus im Jahr 70 angewendet haben.
Er beschreibt es so genau, weil er quasi durch den Rückspiegel der Geschichte blickt. Er wusste genau, wie die Stadt gefallen ist, weil es zu seiner Zeit bereits geschehen war.
Genau. Das zwingt die Datierung fast automatisch in die Zeit nach 70. Hinzu kommt die einfache Logistik. Da Lukas den Text von Markus als Vorlage nutzte, brauchte er ja auch Zeit.
Er musste das Buch erstmal kriegen.
Richtig. Er musste diese Schriftrolle erst einmal physisch erhalten, sie studieren und dann sein eigenes, erweitertes, zweibändiges Werk konzipieren. Die 70er Jahre sind logistisch und inhaltlich der sinnvollste Zeitraum.
Und genau hier, und das ist der Moment, auf den wir gewartet haben, fügen sich alle Puzzleteile zu einem unglaublichen Bild zusammen.
Oh ja.
Wenn Lukas dieses Buch in den 70er Jahren schrieb, dann ändert das einfach alles. Denken wir mal über den Kontext nach. Rom wurde 64 nach Christus von einem verheerenden Feuer zerstört. Kaiser Nero brauchte einen Sündenbock und fand ihn in den Christen. Die Verfolgungen begannen. Paulus, der Mentor von Lukas, wurde hingerichtet.
Ja, eine extrem düstere Zeit.
Und dann, im Jahr 70, rebelliert Jerusalem gegen Rom und wird vernichtet. In den Augen des Römischen Reiches war diese neue Bewegung eine gefährliche, staatsfeindliche Sekte.
Die Römer hatten eigentlich gar kein Problem mit neuen Göttern. Du konntest anbeten, wen du wolltest. Das Einzige, was die Römer heiligten, war die Pax Romana, der römische Frieden.
Wehe dem, der den stört.
Ganz genau. Wer Unruhen stiftete, wer die öffentliche Ordnung gefährdete, war ein Staatsfeind. Und genau das war der formelle Vorwurf gegen Paulus. Er sei ein Aufwieger, ein Redelsführer, der Aufruhr gegen den Kaiser schürt.
Das war Hochverrat. Und anstatt diesen Vorwurf irgendwie unter den Teppich zu kehren, geht Lukas in seinem Buch voll in die Offensive. Es ist mir beim Lesen der Quellen wirklich ins Auge gesprungen. Er erwähnt die ganzen Unruhen und Tumulte, die ausbrachen, wenn Paulus eine Stadt betrat, völlig unzensiert.
Ja, er versteckt das überhaupt nicht.
Aber warum tut er das? Ist das nicht gefährlich?
Er musste es tun. Diese Tumulte waren in den Städten des Reiches längst stadtbekannt. Wenn er sie verschwiegen hätte, hätte er jede Glaubwürdigkeit verloren. Aber Lukas bedient sich hier eines genialen antiken Verteidigungstricks. Er dreht das Narrativ einfach um.
Er sagt quasi, ja, es gab brennende Straßen, aber schaut mal genau hin, wer das Feuer gelegt hat. Kannst du uns zeigen, wie er das im Text macht?
Klar. Nehmen wir das Beispiel der Stadt Ephesus. Paulus predigt dort und plötzlich bricht ein gigantischer Riot aus. Die ganze Stadt steht Kopf.
Okay.
Aber Lukas beschreibt haargenau den Mechanismus dahinter. Er zeigt, dass nicht Paulus die Menge aufgewiegelt hat. Es war ein lokaler Silberschmied namens Demetrius.
Ein Silberschmied?
Ja. Der verdiente sein Geld mit dem Verkauf von kleinen Statuen der Göttin Artemis. Und weil Paulus predigte, dass Götter nicht aus Silber gemacht sind, brachen Demetrius schlichtweg die Umsätze weg. Aus reiner wirtschaftlicher Gier stiftete dieser Silberschmied den Mob an.
Lukas beweist also, wir sind gar keine politischen Rebellen, die den Kaiser stotzen wollen. Wir stören nur ab und zu die Profitmargen lokaler Geschäftsmacher.
Ganz genau. Genial, oder? Und Lukas geht noch weiter. Er zitiert ständig römische Beamte, Richter und Zenturionen, die Paulus untersuchen und am Ende sagen, dieser Mann hat nichts getan, was den Tod oder Gefängnis verdient.
Er lässt quasi die Römer für Paulus sprechen.
Richtig, Lukas nutzt die Worte der römischen Elite, um seinen Mentor freizusprechen. Das ist keine einfache Geschichtsschreibung mehr. Das ist eine apologetische Schrift.
Apologetisch heißt in dem Kontext aber nicht, dass er sich entschuldigt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es kommt aus dem Griechischen und meint eine formale, logisch durchdachte Verteidigungsrede vor einem Tribunal.
Er versucht also schlichtweg das Überleben seiner gesamten Community zu sichern. Das ist Krisenkommunikation auf allerhöchstem Niveau.
Ja, exakt das ist es.
Aber an wen genau richtet er diese brillante Verteidigung? Wer sollte das lesen?
Im Vorwort des Buches wird ein Mann namens Theophilus direkt angesprochen. Die Forschung debattiert heute, ob das ein Deckname für alle Christen ist, Theophilus bedeutet Freund Gottes, oder ob das ein echter römischer Beamter war, der als Sponsor für das Buch fungierte. Aber was wir sicher wissen, ist, was für eine Art Leser dieser Theophilus repräsentierte.
Dr. Kina erzählt in der Quelle dazu eine sehr persönliche und, wie ich finde, lustige Anekdote. Er sagt, er selbst sei als junger Mann vom Atheismus konvertiert. Er wusste absolut null über das Christentum.
Ja, die Geschichte ist toll.
Er dachte allen Ernstes, Christen glauben an die theologische Dreifaltigkeit und an Wasserspeier, also an Gargoyles. Er musste wirklich bei den absoluten Grundlagen anfangen. Theophilus war das genaue Gegenteil von Kina, oder?
Völlig richtig. Theophilus brauchte keine Anfängererklärungen. Lukas setzt bei ihm ein enormes Wissen voraus. Er geht davon aus, dass sein Leser die Septuaginta, also die griechische Übersetzung der hebräischen Schriften, in- und auswendig kennt.
Okay, also ein sehr gebildeter Leser.
Ja. Und Theophilus wusste, wie antike Geschichtsschreibung funktionierte. Geschichte hatte in der Antike eine Doppelfunktion. Sie musste akkurate Fakten liefern, aber sie musste den Leser auch rhetorisch überzeugen und literarisch unterhalten.
Das war also kein trockenes Sachbuch?
Nein, es ist eine historische Monographie. Es ist vergleichbar mit den Schriften über antike Philosophenschulen, wo der Fokus zuerst auf dem Gründer und dann auf seinem wichtigsten Nachfolger liegt. Hier eben Petrus und dann Paulus.
Weißt du, wenn wir all das zusammennehmen, ändert sich unser Blick auf dieses Buch wirklich fundamental. Die Apostelgeschichte ist nicht einfach nur ein trockenes religiöses Protokoll oder ein spirituelles Reisetagebuch.
Auf keinen Fall.
Es ist das hochintelligente Meisterwerk eines gebildeten Arztes, ein Mann, der als Augenzeuge auf den römischen Seerauten mitreiste. Und er schrieb es nicht in friedlichen Zeiten, sondern in den krisengebeutelten 70er Jahren, als die Trümmer Jerusalems noch rauchten und seine Bewegung als Staatsfeind galt.
Eine unglaublich gefährliche Zeit.
Er verfasste eine brillante rechtliche und historische Verteidigungsschrift, um den Ruf seines hingerichteten Mentors reinzuwaschen und den römischen Eliten zu beweisen, hey, wir sind keine Bedrohung für euren Frieden.
Es ist ein Zeugnis davon, wie man historische Fakten nimmt und sie so strukturiert, dass sie vor dem härtesten Gericht der damaligen Zeit, der römischen Öffentlichkeit, Bestand haben konnten.
Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir als Zuhörer zum Abschluss mitgeben möchte. Wir neigen heute oft dazu, historische Dokumente, besonders die, die wir in Schulbüchern finden, als völlig kalte, objektive Aufzählungen von Fakten zu betrachten. Wir lesen sie wie eine sterile Diagnose. Aber wenn ein Arzt wie Lukas seine Geschichte so unfassbar meisterhaft kuratieren konnte, um einen totalen PR-Albtraum abzuwenden und das Überleben seiner Freunde zu sichern, halt, stopp. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, absolut.
Dann frage dich selbst, welche anderen berühmten Ereignisse aus der Antike, die wir heute als absolut unumstößliche Fakten betrachten, wurden in Wirklichkeit vielleicht nur von einem brillanten Freund geschrieben, der verzweifelt versuchte, das Erbe seines Mentors zu retten. Das ist etwas, worüber man definitiv nachdenken sollte. Danke, dass du bei unserer heutigen Entdeckungsreise dabei warst. Bis zur nächsten Analyse.